Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge Skills at Home, der Podcast für Kompetenzentwicklung. Heute in der vierten und letzten Folge zu unserer Mini-Podcast-Reihe Erfolgsfaktoren für Veränderungen mit CEO der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank, John Häfelfinger, und Programmleiterin der Kampagne Skillaware, Franka Burkhardt. Im folgenden Gespräch erfahren Sie unter anderem, welchen Einfluss ein Veränderungsprozess auf Macht, Hierarchien und Status hat und welche besondere Bedeutung das Thema Kompetenzentwicklung in diesem Kontext einnimmt.
Herzlich willkommen an den vierten und letzten Podcast mit John. Heute sprechen wir über Hierarchien und über Status und wie diese sich verändern müssen während dem Change, der die BLKW jetzt durchläuft. Wir fangen aber zuerst nochmal damit an, zu sagen, okay, was ist eigentlich der Wert einer Kompetenzentwicklung im Unternehmen? Und bevor wir anfangen zu diskutieren, begrüße ich natürlich John. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Franka. Ich hoffe natürlich, dass nicht der letzte Podcast ist, den ich mit dir mache, aber ich glaube, der letzte dieser Serie, oder?
Der letzte dieser Serie. Ich habe mich klar ausgedrückt. Sehr gut. Bist du fit für das Thema Hierarchie und Status?
Absolut. Ist einer meiner Lieblingsthemen.
Ja, ist organisationskulturell betrachtet ja fast schon etwas Dirty Talk, was da wirklich in die Niederung des Menschen reingeht, wenn es dann um Status Addicted geht. Aber wir fangen zuerst nochmal mit dem Thema an, mit dem wir letztes Mal geschlossen haben. Du hast also gesagt, okay, wir investieren in die Kompetenzen unserer Leute. Wir geben ihnen auch Zeit, Souveränität durch Kompetenz zu entwickeln, so dass sie eben all diese Sicherheiten in der Struktur und in den Prozessen nicht mehr brauchen, anpassungsfähig sind und auch in der Zukunft erfolgreich. Jetzt, was springt da eigentlich neben der Leistungsfähigkeit, was springt da eigentlich fürs Unternehmen raus? Also wie habt ihr euch das überlegt?
Im Management spricht man sehr oft so mit Metaphern aus dem Fußball. Und da spricht man oft auch vom Trainer oder dass man nicht reüssieren kann als Firma, wenn man nur den Stürmer hat. Man braucht die gesamte Mannschaft. Es gibt enorm viele Metaphern. Was man nie sich überlegt, ist, was der Wert einer Fußballmannschaft ist. Das ist ja der Marktwert jedes einzelnen Spielers. Und so haben wir uns wirklich einen Power Value, also ich nenne das Power Value, weil das ist für mich der mächtigste Wert eigentlich. Und das ist der Marktwert und die Summe des Marktwertes aller unserer Mitarbeitenden. Und das tönt Ihnen vielleicht ein bisschen komisch, weil das ist ja nicht irgendwie handelbar oder so. Aber es zeigt mir auch, wie wir unser Unternehmen entwickeln, nämlich der Kompetenzaufbau, der lohnt sich für uns. Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, bei dem ich eine Ausbildung mache und sein Marktwert oder der mögliche Lohn, den er bekäme, wenn er an einem anderen Ort oder innerhalb von der BLKW bleibt auch, der steigert sich, dann ist das eine tolle Geschichte. Und wenn wir den massiv erhöhen, erhöhen wir letztlich auch den Output. Das ist dann eben die Konsequenz, weil Leute, die höhere Kompetenzen haben, können eben auch mehr bewirken. Und so habe ich eigentlich als wirklichen Wert der Unternehmer diesen Power Value und der steigt bei uns von Jahr zu Jahr sehr substanziell.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, auch weil wir ja bei Skillaware immer davon reden, die Individuen, also die Mitarbeitenden, sollen ihren Arbeitsmarktwert erhöhen, sodass sie eben sich anpassen können an zum Beispiel neue jobliche Situationen, aber natürlich auch zukünftig erfolgreich sein können. Das ist so ein Investment in den eigenen Marktwert, wie du es nennst, oder eben Arbeitsmarktwert. Jetzt sagst du aber, das gilt nicht nur für die Individuen, sondern auch für die Firma. Meine Workforce oder meine Mannschaft, wenn man das Bild vom Fußball nimmt, die hat ja durch die individuellen Marktwerte hat die einen gemeinsamen Marktwert. Und wenn ich eine Workforce habe, die einen hohen Marktwert hat, dann bedeutet das zum einen eben diese Leistungssteigerung, aber eben auch einen Wert für das Gesamtunternehmen. Wie bist denn du darauf gekommen?
Also ich meine, der ganz ursprüngliche, es hat ja wieder, wie alles, hat es irgendwie einen Auslöser gehabt. Wir haben sehr viel mit externen Unternehmen zusammengearbeitet als Firma, also mit Beratungsinstituten. Und dann haben wir uns gefragt, wieso können wir das nicht selber, wieso können wir das nicht integrieren? Es wäre ja auch ein Wert, wenn wir viel mehr unsere Projekte selbstständig machen können. Dann merken wir, okay, wir müssen die Interdisziplinarität der Mitarbeiter erhöhen. Wir müssen aber auch Methodenkompetenzen erhöhen. Das heißt, wir brauchen eine Kompetenzentwicklung, damit wir die Kosten für externe Beratung, aber auch die Internalisierung von Ideen und Kompetenzen vorwärts bringen können. Ein Thema. Bei der Kundenfront war es so, dass wir sagten, hey, wir müssen eine überragende Beratung bieten. Unsere Kundenberater sind meist eigentlich Spezialisten gewesen auf Anlagen oder halt auf Finanzieren. Und das waren so zwei Domänen und da schlägt das Herz meistens für eine Domäne. Dann haben wir gesagt, okay, die Leute müssen umfassender denken und wegkommen vom Verkauf hin zu einer ganzheitlichen Beratung. Und das haben zum Beispiel nur Finanzberater wirklich umfassend gemacht, dass sie eigentlich wirklich so 360 Grad View auf den Kunden genommen haben. Also haben wir uns gesagt, wie schaffen wir das, dass alle Kundenberater das können? Ja, wir bilden alle Mitarbeiter zu Finanzberatern oder zu Finanzplanern aus. Das war das Zweite. Und das dritte Element war, dass wir uns aus dieser Hierarchie oder diesem Hierarchieabbau, den wir angestrebt haben, um auch agiler zu werden, weil auch merken wir brauchen weniger Chefs oder Führungsleute, People Leader nennen wir das bei uns in der BLKB, und wir brauchen die Besten. Dann waren wir in einem Rekrutierungsverfahren, auch intern, haben von 150 auf 75 Führungsleute reduziert. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt schon Leute haben, die da im Schaufenster stehen, dann müssen die das saugut können. Und das ist ja nicht in einer traditionellen Organisation, wird einfach der beste Verkäufer, wird irgendwann mal Verkaufschef, aber der hat ja nicht unbedingt die Führungsqualitäten, um die Verkaufsleute dort oder die Sales-Organisation wirklich gut zu führen. Also das waren eigentlich wie drei praktische Überzeugungen, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, wir werden zur lernenden Organisation. Das haben wir auch ausgerufen. Wir haben gesagt, jeder geht ins Lernen. Wir möchten, dass zu jedem Zeitpunkt Mitarbeitende sich weiterentwickeln können. Und das ist auch eine Überzeugung, um den Unternehmenswert zu halten, weil wie kann ich als Organisation sicherstellen, dass ich auch noch in 5 Jahren wirklich up-to-date und close to the market bin. Also wirklich so dieses Up-to-Date-Sein. Ich meine, wenn du einen Computer kaufst, im Normalfall, heute ist das zumindest so, dann machst du wahrscheinlich jeden Monat irgendein Update. Wenn du in einen Job reingehst, dann darfst du nicht erwarten, dass du einfach in 10 Jahren wieder ein Update machen darfst. Das muss auch kontinuierlich zunehmen. Und da haben wir viele Elemente entwickelt innerhalb von der Bank. Sorry, wenn ich jetzt einen Monolog führe, aber viele Elemente entwickelt innerhalb von der Bank, die das unterstützen. So haben wir zum Beispiel gesagt, okay, Release Upgrades von unserer Software. Wir möchten in ein Continuum. Nicht 4-mal im Jahr eine Riesenkiste anschieben, sondern wir möchten das so zeitnah wie möglich und so oft wie notwendig auch machen. Und dann haben wir das irgendwie runtergebracht auf monatlich als BLKB. Und das muss man sich immer vergegenwärtigen. Das waren früher Riesenkisten, die wir da immer geschoben haben. Die Leute haben Riesenspaß daran, die haben neue Kompetenzen entwickelt, wir haben Fehlerquoten runterbekommen. Also Lernen macht bei uns extrem Spaß.
Vielen Dank. Der Monolog war sehr interessant. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, und nämlich, du schaffst ja eine Verknüpfung zwischen dem Umstand, dass sich Hierarchien abbauen lassen und dass sich damit verbunden Kompetenzen aufbauen müssen. Weil die Hierarchie ist ja genauso eine Struktur, die man ja bei Souveränität durch Kompetenz weniger braucht, nicht braucht, aber weniger braucht. Und damit verbunden vielleicht auch ein anderes Verständnis von Führung. Also vielmehr ein Verständnis von Menschen führen, von Organisationen führen und eben nicht einfach den Status haben, ich bin der beste Kundenberater und deshalb bin ich jetzt hier der Chef. Sondern man kann der beste Kundenberater sein und eine fachliche Führung einnehmen, aber muss deshalb nicht zwingend die Personenführung auch noch unter sich fallen. Und diese Abkehr von traditionellen Hierarchien, die würden wir jetzt kurz diskutieren und ich würde da gerne mit so einem Statement schaffen, dass das in einem Interview mal gefallen ist. Da hat einer gesagt, solange ich Chef bin, brauchen meine Mitarbeiter nichts zu können, außer das, was ich ihnen anordne.
Naja, das finde ich schon fast lustig. Also ich meine, in einer traditionellen Organisation, also wenn ich mir überlege, von wo könnte das kommen, Basel Beat, wie hier, ich weiß nicht, du kennst den Ausdruck Bosamento nicht, aber das sind so Heimwerker. Und das waren ja so Ich-Unternehmungen, die haben irgendwie zugeliefert. Aber in traditionellen Organisationen war es immer so, der Patron, der war der Kapitalgeber und der hatte dann auch wahrscheinlich das Geheimrezept, wie man etwas macht und der wusste auch alles besser. Und heute ist das natürlich mitnichten so. Ich habe eine Organisation, wo 900 Leute ganz viele Dinge viel besser können als ich. Und meine Geschäftsleitung setzt sich auch als Spezialisten eigentlich zusammen, die ihre Teilbereiche viel besser können als ich. Also ich glaube, was wir gemacht haben, ist Hierarchie als Definitionsort von Entscheidungen oder so, das haben wir weggenommen. Wir haben gesagt, Dinge müssen dort entschieden werden, wo effektiv die höchste Kompetenz stattfindet. Weil wenn ich einen Swimmingpool baue, dann werde ich wahrscheinlich das auch nicht selber machen. Ich werde da ja wahrscheinlich auch einen Spezialisten holen. Oder wenn ich irgendwie wohin fliegen will, dann werde ich auch nicht selber steuern, das Flugzeug. Also ich glaube, man muss wirklich darauf vertrauen, dass es Menschen gibt. Und Vertrauen finde ich da extrem wichtig, die Dinge besser können. Und das ist aber ein Prozess, glaube ich. Und man muss da auch Dinge loslassen. Man muss auch mutig sein, weil es werden dann eben auch Dinge entschieden an Orten, die man gerne selber entscheiden würde. Und das sind so ganz elementare Dinge. Ich habe das gemerkt, als wir unsere Filialen und Niederlassungen umgebaut haben und dann die Diskussion kam auf Gestaltungsfragen. Und da hätte ja natürlich jeder Lust, da mitzusprechen. Aber da muss man sich ganz bewusst zurücknehmen und halt wirklich Spezialisten entscheiden lassen.
Empfindest du es als Machtverlust? Also das sieht man ja sehr oft bei strategischen Führungskräften, dass die dann so einen Machtverlust erleben durch die eigene initiierte Enthierarchisierung. Wie hast du das erlebt?
Hey, Machtverlust, irgendwie wahrscheinlich gibt es Momente, wo ich das auch denke, wo ich denke, ja, jetzt könnte ich schneller vielleicht dorthin kommen und jetzt habe ich halt die Möglichkeit nicht, weil ich möchte, auch wenn ich das vielleicht als CEO könnte, aber ich möchte da nicht intervenieren. Aber auf der anderen Seite, finde ich, habe ich einen Machtgewinn. Also die Unternehmung ist mächtiger geworden und das überstrahlt natürlich alles. Und es gibt natürlich jetzt, nimm die Situation Covid und ich hatte neulich eine Diskussion, wo man mir sagte, okay, also wie machst du jetzt das mit deinem lateralen Management in der Firma? Du fragst jetzt jeder, wie er mit Covid umgeht. Und ich sage, ja, absolut. Aber wir haben natürlich auch, wir kennen auch einen Krisenmodus in gewissen Elementen. Und ja, da werden die Entscheidungswege wieder hierarchisch, das ist tatsächlich so, da haben wir ganz wenige Kompetenzstellen, die wir dann anfragen zu Themen und das ist dann nicht mehr ein Findungsprozess in der Breite, aber das ist ein Krisenmodus und den darf man nicht mit dem Normalmodus vergleichen.
Jetzt hast du ja ganz zu Anfang erläutert und gesagt, okay, das ist ja auch ein Weg, diese Kompetenzentwicklung, also in dem Moment, wo ich das entscheide, im Heute, dass sich die Mitarbeitenden entwickeln sollen, hin zu einem Soll, einem Zielbild, in dem sie dann das auch alles können und in dem eben die Enthierarchisierung eigentlich erst richtig den Boden berührt, also richtig umgesetzt wird. Diese Zwischenphase des Lernens, in dieser Zwischenphase kommt es ja dann auch immer wieder mal zu Missverständnissen oder kleinen Ärgernissen, weil man vielleicht vom anderen schon etwas erwartet, das er noch gar nicht kann, oder der andere von einem etwas erwartet, weil das noch alte Welt ist und so weiter. Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, ich glaube, also man hat ja Reflexe und diese Reflexe, die bringen einen immer wieder in eine alte Situation. Aber es ist natürlich wie bei allem, was man lernen muss. Man muss einen Hierarchieabbau lernen, man muss lernen zu vertrauen, man muss Fehler zulassen können, man muss umfallen können und man muss sich wieder erheben können und trotzdem daran glauben. Ähnlich wie beim Skifahren. Also ich habe das Glück, dass ich erst mit 30 Skifahren gelernt habe oder das Pech. Aber das war natürlich ein extrem schmerzlicher Prozess. Man stellt sich irgendwie bloß. Und das ist natürlich auch bei solchen Situationen im Geschäft oft so, dass man dann merkt, wenn jemand in einen alten Reflex zurückfällt, da schämen sich die Leute meistens heute schon. Aber es ist eben auch so, ja, man macht Fehler. Also man überkreuzt zum Beispiel die Skier und genauso wendet man dann vielleicht wieder ein altes Muster an in der Führung, was man gar nicht wollte. Oder man entscheidet durch und gibt eigentlich einen klaren Weg vor, ohne dass die Leute da oder die Spezialisten da befragt wurden. Und da gibt es immer wieder Fehler. Und ich merke, ich bin selber auch nicht davor gefeit, weil ich habe immer das Gefühl, Zeitkomponente hängt mit der Hierarchie zusammen. Also wenn ich allein entscheiden kann, dann geht es selbstverständlich schneller. Aber das Problem ist, das ist nicht zu Ende gedacht. Weil eben, wir haben das auch in der letzten Folge diskutiert, ein Projekt muss ja auch in der Unternehmung ankommen. Das heißt, es braucht immer Überzeugung und Diskussion. Und wenn ich das so zu Ende denke, dann ist der laterale Weg für mich der absolut effizientere und in keinem Maße ein Machtverlust.
Wenn wir gerade schon bei Macht sind, da gibt es ja noch den Status. Wir haben das letztes Mal so ein bisschen angesprochen im Zusammenhang zwischen Front- und Backoffice, dass eben die Backoffice-Einheiten normalerweise nicht so status- oder machtorientiert sind. Jetzt die Front hat ja teilweise schon ein gewisses Auftreten, möchte da auch einen Status ausweisen können. Ich bin, weiß ich was, der beste Kundenberater auf Erden oder weiß ich was. Dieser Status ist für viele in der alten Welt auch ganz wichtig gewesen. Und nimmt die Enthierarchisierung diesen Status jetzt weg? Und wenn ja, mit was wird er ersetzt?
Also gut, ich meine, Hierarchien und Statustitel sind ja Orientierungshilfen für Mitarbeiter, dass sie eigentlich sich orientieren können, aber auch abgrenzen können gegenüber Dritten. Und das hat ja ganz abnorme Strukturen angenommen. Ich glaube, es ist auch einfach, es wäre gut, ein Buch darüber zu schreiben, was für Titel es in der Schweizer Bankenlandschaft das gibt. Für den Kunden selber sind die eigentlich irrelevant. Das war meine These und ich komme aus einem Umfeld, das extrem mit Titeln gearbeitet hat. Und dort war das halt auch vielmehr ein interner Entwicklungsschritt. Also man hat zeigen können, dass man etwas erreicht hat, wenn man Managing Director wurde, zum Beispiel. Das hat aber mit der Kompetenz selber wenig zu tun gehabt. Das heißt, wir mussten, wir mussten den Menschen einen Entwicklungsmöglichkeiten zeigen innerhalb der BLKB, wie sie sich entwickeln können. Und der Fokus weg von Hierarchie und Titeln hin zur Kompetenzentwicklung, das ist eigentlich praktisch die neue Hierarchie bei uns. Also wer weiß, das Wissen, das ist wichtig. Und man soll stolz darauf sein, Wissen zu entwickeln. Und das ist das, was uns beim Kunden unterscheidet. Ein Titel unterscheidet mich nicht, aber meine Kompetenz unterscheidet mich. Und das mussten wir eigentlich, dieses System mussten wir auch schaffen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja besser werden als Firma. Darum schaffen wir auch Titel ab. Aber es war ein anspruchsvoller Prozess. Ich finde, ich bin extrem stolz, dass die Mitarbeitenden mir da vertraut haben. Heute schreit niemand mehr danach, auch die Kunden nicht mehr. Man hat vermutet zu Beginn, dass das uns nicht mehr ermöglicht, gute Leute anzuziehen, zum Beispiel von anderen Banken, weil die ja auch vielleicht das suchen. Und das braucht auch immer ein bisschen Erklärung tatsächlich, wenn Mitarbeitende zu uns stoßen und sagen, ja, also wie grenze ich mich da ab? Und dann kann man ihnen erklären, durch dein Wissen und durch deine Kompetenzentwicklung und durch dein Verhalten beim Kunden etc. Und nach kurzer Zeit merken die Leute das dann auch, wenn sie in unserem System drin arbeiten, dass das eigentlich am Schluss gar nicht notwendig ist.
Du sprichst da ja ein Thema an von dem Statusverlust oder der Inexistenz eines Statusdenken hin zu einer Existenz von Rollenwirksamkeit. Also die Wirksamkeit meiner Rolle zeichnet mich aus. Da hinein geht auch die Arbeitsmarktfähigkeit natürlich, aber vor allem natürlich eben auch die Interaktion mit dem Kunden, meine Fähigkeiten, mein Wissen, die ich da quasi unter Beweis stellen kann. Und jetzt, wenn wir einen Blick in die Zukunft richten, was ist so deine Konzentration drauf? Wo ist dein Fokus? An was möchtest du jetzt zum Beispiel im Jahr 2021 vor allem arbeiten?
Hey, danke für die Frage. Ich meine, also für mich geht diese Kompetenzentwicklung weit innerhalb von der Organisation. Wir sind ja auch immer noch, also wir sind immer noch in diesem Change und wir müssen da noch besser werden. Also wir können effizienter werden in Zusammenarbeit. Damit wir es schaffen, müssen wir uns besser Feedback geben. Das ist ein Thema, das wir dieses Jahr angehen. Das zweite Thema ist wirklich die Thematik. Haben wir die richtigen Leute auf der richtigen Funktion? Wir nennen das, und das tönt jetzt fast ein bisschen, ja, das tönt brutal, das Wort, Workforce-Planung. Das heißt, ich muss eigentlich praktisch den Mitarbeiter finden, der in die Rolle reinpasst, und ich versuche nicht, die Rolle dem Mitarbeiter anzupassen. Und jeder Bereich hat einen Auftrag und ein Ziel zu erfüllen. Und dort wollen wir besser werden. Und dafür brauchen wir am richtigen Ort immer die richtigen Menschen und die richtigen Kompetenzen. Und da haben wir uns wirklich einen stärkeren Fokus auf die Kompetenzen der Mitarbeitenden genommen und auch die Anforderungen, die wir brauchen, in einem Bereich an Kompetenzen, wenn wir das so entwickeln. Das heißt, Workforce-Planung bedingt, dass die People Leader, also die Führungsleute, sich ein klares Bild machen, was brauche ich, um meine Aufgabe zu erfüllen, was für Kompetenzen sind die erfüllt bei den Mitarbeitern, wie kann ich die Mitarbeiter dorthin entwickeln und dann spezifisch das auch verändern.
Die strategische Workforce-Planung ist ja sehr rollenbasiert. Also man hat da immer so ein Zusammenspiel. Da sind wir wieder so ein bisschen beim Fußball. Man hat eine ganze Mannschaft auf Platz und nicht nur einfach den Goalie oder den Stürmer. Und die wirken ja auch zusammen. Also Zusammenwirken ist ja bei der Workforce-Planung genauso wichtig wie die individuellen Rollen mit den individuellen Kompetenzen. Haben das deine Leute gut angenommen? Diese neue Denke?
Das ist ein Prozess. Also ich finde, es ist ein riesiger Prozess, weil es erfordert ja wieder Transparenz. Und wenn man, ich finde, das Schlimmste, was ich den Mitarbeitern antun kann, ist nicht ehrlich zu ihm zu sein. Wenn ich aber von Beginn weg ehrlich bin zu dem Mitarbeiter und ihm immer wieder aufzeige und das in diesen Entwicklungsdialog, in ein Kontinuum bringe, dann ist es eben auch nicht so, dass es für den Mitarbeiter überraschend kommt. Das heißt, wenn ich ihm sage, hey, damit du optimal diese Rolle ausfüllst, solltest du in der Lage sein, das und das und das zu erfüllen. Und das können wir zusammen planen, wie du das erreichst. Und wenn das nicht geht und er sagt, das will ich eigentlich gar nicht, das ist nicht mein Interesse, dann kann ich mir aber auch dann überlegen, im Dialog drin, wie kann er sich in eine andere Rolle innerhalb von der Unternehmen entwickeln, wo er dann so weitermachen kann, wenn er das will. Aber ich glaube, die Transparenz war das absolut Wichtigste, weil zuerst den Schritt zu machen, ich weiß nicht, in viele Organisationen, wo ich reinsehe, sind die Mitarbeiter einfach immer im Durchschnitt super gut geratet in ihrem Entwicklungsgespräch. Und das ist einfach, weil man Angst hat, wirklich Schwachpunkte anzusprechen. Und so erlebt man dann immer dieses Forced Ranking in vielen Firmen, wo sie sagen, ja, wir sind eigentlich zu gut, wir müssen die Mitarbeiter schlechter machen. Und dann sucht man sich ein, zwei aus und sagt ihnen, ja, du bist jetzt dieses Jahr nicht so gut gewesen. Ging aber meistens dann irgendwie um den Output und viel weniger um ihre Kompetenzen. Wir führen hier den Kompetenzdialog und wir versuchen eigentlich so, den Wirkungsgrad von Mitarbeitern wirklich zu erhöhen. Und diese Klarheit und Transparenz für die Mitarbeiter, das gibt ihm auch Sicherheit. Also wenn ich zu jedem Zeitpunkt weiß, wo stehe ich, wie kann ich mich wohin entwickeln, das gibt einem Sicherheit und weniger Unsicherheit. Und das ist bei uns in dieser Zukunftsorientierung Nachhaltigkeit extrem wichtig, weil wir sagen, wir sind loyale Arbeitgeber und das heißt aber nicht, wir sind statisch und entlassen niemanden oder trennen uns von niemanden, überhaupt nicht, sondern wir führen einen fairen Dialog und der Mitarbeiter weiß zu jedem Zeitpunkt, wo er steht. Und das ist eine höhere Anforderung an die Führung. Und neulich sagte mir jemand dazu, ja gut, da brauchst du ja enorm viel Zeit. He? Also das ist ja wahnsinnig, du beschäftigst dich ja mehr mit dir selber als mit dem Kunden. Also nein, das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit man braucht, zum Beispiel durch Neurekrutierung. Das sind ja Riesenkostenfaktoren, die auch die Kontinuität eines Unternehmens eigentlich auch einschränkt. Man braucht natürlich auch eine gewisse Fluktuation, vielleicht um neue Impulse zu bekommen. Aber im Grundsatz ist es so, Mitarbeiter zu entwickeln, ist viel effizienter, als Mitarbeiter einfach gehen zu lassen oder respektive einfach immer noch bessere Mitarbeiter versuchen einzustellen. Franka, ist es denn auch deine Überzeugung oder hast du das Gefühl, ich bin hier auf dem Holzweg?
Ich glaube, es ist sehr anspruchsvoll, Leute aus einer eher traditionellen Organisationsform in diese Denke reinzubringen. Das braucht einfach, wie wir ganz zu Anfang gesagt haben, Zeit. Es kann auch mal für die Leute schwierig sein, auch mal nervig sein. Ich glaube aber durchaus, dass das der richtige Weg ist, weil es ja auch die Maturität der Workforce oder eben der Mannschaft, um nochmal dieses Fußballbeispiel zu nehmen, einfach steigert. Und jeder hat, und da komme ich nochmal auf dieses Wort Souveränität durch Kompetenz, diese Sicherheit in sich zu sagen, okay, ich bin jetzt zu diesem Prozess durchgegangen, ich kann mich entwickeln, mir wird auch geholfen bei dieser Entwicklung und es ist eine unglaubliche Dynamik möglich in der Organisation. Von dem her sehe ich das sehr wohl als sehr guten Weg.
Super.
Dann würde ich jetzt hier mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast vorhin von Klarheit und Transparenz gesprochen. Und ich glaube, auch der Podcast hat sehr viel Klarheit gebracht. Du warst sehr transparent über das, was in der BLKW alles geschieht. Und ich möchte mich von Herzen bedanken bei dir, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und natürlich ein erfolgreiches 2021.
Herzlichen Dank, liebe Franka, und vielen Dank auch fürs Zuhören. Es hat mir riesig Spaß gemacht und selbstverständlich wird mich das Thema die nächsten Jahre auch noch beschäftigen. Vielleicht können wir in ein paar Jahren wieder über neue Erkenntnisse sprechen.
Das werden wir machen.